Ja, guten Morgen. Wir schauen uns heute einen wunderbaren Text an, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Wir werden dann den Text auch hier auf der Leinwand verfolgen. Ihr könnt mitlesen, ob das, was ich hier sage, auch dem Wort entspricht. Ja, es ist wunderbar, sich am Morgen zu versammeln, Gott anzubeten, auf Gott zu hören. Und eine Predigt ist immer das. Wir hören nicht auf die Worte des Predigers, sondern auf die Worte Gottes selbst in seinem Wort. Und das wollen wir heute gemeinsam tun. Wie einige vielleicht schon gehört haben, die Geschichte von mir, als ich als Jugendlicher aufgewachsen bin in München, da wollte ich eigentlich nur eins. Ich wollte irgendwann in meinem Leben Buddhist werden, nach Tibet ziehen, in einem Haus sitzen, um eins mit Gott zu werden. Ich dachte, das kann doch nicht sein, mein Leben, hier ein Job, Familie, Auto und dann Rente und dann bin ich weg. Das kann doch nicht alles sein. Ich hatte schon irgendwie als Nichtchrist das Gefühl, das kann nicht alles sein. Ich will irgendwie Gott suchen. In der Kirche, die ich selbst aus einer evangelischen Kirche kannte, ja, da konnte man Gott nicht erfahren. Also da habe ich nichts gefühlt, als ich in die Kirche gegangen bin. Ja, also wenn ich Gott suche, und da hat man auch nie von Gott gesprochen, zumindest in der Kirche, in die ich gegangen bin, also evangelische Kirche, da kann ich Gott nicht finden. Also wenn ich Gott suchen will, dann muss das woanders sein. Im Buddhismus hatte ich das Gefühl, Mensch, da kann man was erfahren durch die Meditation. Gefühlsmäßig, da passiert etwas, wenn ich meditiere. Und deswegen habe ich gedacht, das ist das Ziel. Tibet, Haus, alleine, eins mit Gott werden, das ist es. Und dann bin ich ja aus der Schülermerke geworden und bin zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Und das war für mich eine große Offenbarung, denn im Buddhismus heißt es ja, man ist immer auf dem Weg. Man kommt nie ans Ziel. Ganz kleine Schritte immer näher, irgendwann vielleicht mal in eine Million Jahre bei Gott landen. Aber jetzt habe ich den christlichen Glauben kennengelernt, den christlichen Glauben. Und indem ich Jesus Christus mich anvertraut habe als meinen Heiland und Retter, der für mich am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag auferstanden ist, und jetzt dieses Geschenk der Vergebung annehme, komme ich direkt in Gottes Gegenwart. Die Schrift verspricht uns, dass wir den Heiligen Geist empfangen und getauft werden, in dem Moment, wo wir zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das heißt, näher an Gott dran geht gar nicht. Er gibt mir seinen Geist, der in mir wohnt und bringt mich in die direkte Gottesgemeinschaft mit ihm, die hier anfängt auf unglaubliche Weise und im Himmel in seiner wahrhaftigen Gegenwart endet. Das war für mich als jemand mit dem geistlichen Hintergrund eine unglaubliche Botschaft, dass ich in einer Sekunde hineinkatapultiert werde in die Gegenwart Gottes durch den Empfang des Geistes Gottes, durch die Vergebung all meiner Sünden. Und ich habe die Verheißungen empfangen, die die Schrift uns gibt, die ihr alle und viele von euch kennen. Ich erhalte das ewige Leben, sofort. Es wird nichts mehr dran gerüttelt. Ich erhalte alle geistlichen Segnungen in Jesus Christus. Das gibt es ja gar nicht. Ja? Alles auf einmal. Die Gottesgegenwart, die Sicherheit seiner Vergebung. Und der Rest meines Lebens war dann, unterwegs zu sein in der direkten Gemeinschaft mit Gott. Nicht ständig auf der Suche nach mehr oder nach ihm, sondern ein ständiges Leben mit ihm in der Gottesgemeinschaft. Brüder und Schwestern, lasst uns daran erinnern, diese Botschaft ist unglaublich. Die Menschen können es sich nicht erträumen, dass das möglich ist. Deswegen suchen sie erst gar nicht nach Gott. Und das hat uns Jesus Christus gegeben. Es ist wert, diese Botschaft weiterzusagen. Denn das ist das Unglaubliche, das wahr wurde in Jesus, unserem auferstandenen Heiland. Und es ist wirklich eine wahre, wunderbare Botschaft. Und dieser Text in 2. Petrus, da spricht Petrus darüber, wie wir denn nun jetzt leben sollen. Petrus, er ist ja als Fels der Gemeinde bekannt. Er hat dieses große Ausrufezeichen gesteckt. Am Beginn der Gemeinde, als zu Pfingsten der Geist Gottes kam, gingen sie hinaus, die Apostel, und predigten. Und Petrus predigte das Wort Gottes in alle Freimütigkeit. Die Gemeinde Jesu wurde gegründet. Und er schreibt diesen Brief und sagt der Gemeinde, ja, ich schreibe euch dies, damit ihr euch das immer in Erinnerung rufen könnt. Deswegen haben wir ja die Schrift, nicht nur, dass eine Generation Gottes Wort verlässlich hat, sondern jede Generation und auch 2000 Jahre danach. Und er schreibt diesen Brief auch für uns, damit ihr euch daran erinnern könnt. Ihr könnt den 2. Petrusbrief mal kurz durchlesen, dauert vielleicht eine Viertelstunde in dieser Woche. Da schreibt er das, damit ihr euch erinnern könnt, um was es hier geht. Und er hat mit falschen Propheten zu tun zu dieser Zeit, die gegen ihn stehen. Und gegen das, für das Jesus steht. Und er warnt davor, dass sie kommen und heimlich hintenrum Lehren verbreiten, die uns entzweien. So ist das mit der Irrlehre. Die Wahrheit kommt durch die Vordertür, falsche Lehre kommen durch die Hintertür. Es passiert irgendwie komisch und krumm. Aber er gibt uns dieses Wort in Klarheit, damit wir uns daran erinnern können. Und diese falschen Propheten sagten, ja, wir brauchen mehr. Sie verleugneten Jesus Christus, sie waren christlich, sie haben eine christliche Botschaft gepredigt, aber gleichzeitig durch das, was sie sagten, verleugneten sie das, für das Jesus steht und was Jesus gelehrt hat, verführten sie auf wegen der Unmoral, versprochen ihnen Freiheit, obwohl sie versklavt waren in Sünde und haben dabei noch was verdient. Ihr könnt das gerne mal nachlesen, wie Petrus diese falschen Propheten bezeichnet. Und gegenüber dieser Lehre sagt jetzt, jetzt schreibe ich euch etwas, damit ihr euch immer daran erinnern könnt und auch wir heute. Und was schreibt er? Wir haben die Fülle schon in Christus erlangt. Der Weg der Gottseligkeit, der ist uns schon gegeben worden in Jesus Christus. Und wir brauchen nicht mehr als das, was wir schon empfangen haben. Und in dieser Gottseligkeit, auf diesem Gottseligkeit, Weg der Gottseligkeit, sollen wir jetzt mit Gott leben und Christus oder Gott immer ähnlicher gestaltet werden in der Heiligung. Lass mich kurz vorher beten und dann schauen wir diesen Text gemeinsam an. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist lebendig und zweischneidig, schärfer als jedes Schwert. Egal wie wir es drehen, es ist immer die Wahrheit und trifft genau ins Schwarze. So sprich uns an heute. Sprich zu uns durch dein Wort, durch deinen Geist, bewege uns, erbaue uns, reinige uns, führe uns zur Buße, richte unsere Augen klar auf Christus aus, damit uns die inneren Augen unseres Herzens dich ganz klar sehen für den, wer du bist. Herr, sprich du zu uns in Jesu Namen. Amen. Und so fängt es an auf diesem Weg der Gottseligkeit, den Petrus jetzt beschreibt am Anfang dieses Briefes, Vers 3. Schauen wir mal, ob das auf die Leinwand kommt. Vielen Dank. Die Grundlage dafür, dass wir nun den Weg der Gottseligkeit leben mit Gott, in der Weg der Heiligung, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gerechtigkeit und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Was ist die Grundlage auf diesem Weg, für diesen Weg der Heiligung, um Christus oder Gott ähnlicher zu werden? Die Grundlage ist, wir haben schon alles. Seine göttliche Kraft hat uns schon alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Seine göttliche Kraft, wir wollen Gottes Kraft erfahren, auch heute. Wie ist Gottes Kraft wirksam geworden? Sie ist wirksam geworden in Jesus Christus, der uns alles schon geschenkt hat. Und was hat er uns gegeben? Alles zum Leben und zur Gottseligkeit. Erstens, es ist Vergangenheit. Es ist nicht etwas, nach dem wir noch suchen müssen. Das ist schon passiert am Kreuz und in der Auferstehung. Und wenn wir am Tag unserer Bekehrung zu Jesus Christus kommen, dann empfangen wir all das, was wir brauchen, zum Leben und zur Gottseligkeit. Es liegt nicht mehr in der Zukunft. Wir haben es schon. Jetzt geht es nur darum, das zu erfassen, was wir in Christus erhalten haben schon. Alles zum Leben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben und das Leben in ganzer Fülle. Das haben wir in Christus schon empfangen. Und er hat uns alles gegeben zur Gottseligkeit. Das lesen wir gleich, wie dieser Weg geht, aber Gottseligkeit ist ungefähr das Gegenteil von Gottlosigkeit. Er hat uns alles gegeben, um ein Leben in völliger Hingabe und Erfüllung mit Gott leben zu können, so wie es Gott gefällt. Was ist die Grundlage dafür? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. An anderer Stelle schreibt zum Beispiel der Apostel Paulus, dass er nur ein Lebensziel hat, Jesus besser kennenlernen. Das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Und später sagt er im Philipperbrief, ja, ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Er will Christus erkennen. Und so sehen wir auch das erste Gebot, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, wird erfüllt, indem wir Christus als Gegenüber immer besser kennenlernen. Und durch die Erkenntnis von ihm haben wir alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Und es heißt dann hier, wir haben die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt bekommen. Die kennen wir. Es gibt so viele Verheißungen und Versprechen, die uns Christus gegeben hat, die uns begleiten für den Rest unseres Lebens. Alles wird uns zum Guten dienen. Im Römerbrief ist das nicht unglaublich, dass egal was in unserem Leben passiert, auch die Dinge, die uns verletzen können, Gott auf den Kopf stellen kann, damit sie uns zum Guten dienen. Wir haben alle Segnungen empfangen. Nichts kann uns von der Liebe Christi trennen. Jesus bereitet einen Ort damit vor, damit wir dort sind, wo er ist. Es hört nicht auf, diese Verheißungen, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen sollten. Sie begleiten uns auf unserem Weg. Und was ist nun das Ziel? Das sehen wir hier im nächsten Abschnitt von Vers 4. Damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist, durch die Begierde. Was ist das Ziel? Es ist nicht die ständige Erfahrung von Übernatürlichem. Es ist nicht das Hoffen auf Zeichen und Wunder und dies und jenes, dass wir so richtig Gott erfahren können. Das haben wir ja schon in Christus Jesus, durch den Heiligen Geist. Näher geht es nicht als das, was wir in Christus schon haben. Was ist das Ziel all dieser Verheißungen? Dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden, dass wir so werden wie Jesus. Es ist die Heiligung. Um was geht es, Teilhaber der göttlichen Natur? Dass wir seine Charaktereigenschaften annehmen. Das Gegenteil, wir sind entflohen von dem Verderben in der Welt, das durch die Begierde ist. Das ist das Gegenteil. Davon sind wir errettet worden. Und jetzt möchte das Gott, dass wir so werden, wie er ist, in unserem Charakter. Das ist viel schwerer, als vielleicht auf Dinge zu hoffen, die wir mit Gott erleben können von außen. Wunder und Zeichen und dies und jenes. Das ist toll, aber das ist alles außen. Das können wir erfahren, egal wie geistlich oder ungeistlich wir sind. Das lesen wir auch im Korintherbrief. Die Leute haben ganz viel erfahren und gleichzeitig waren sie sehr ungeistlich, wie Paulus das sehr klar sagt. Gott hat uns errettet, dass wir Teilhaber der Geist der göttlichen Natur werden, dass wir Charakterveränderung erfahren. Das ist viel schwerer, denn die Veränderung ist nicht von außen nach innen, sie ist von innen nach außen. Und wir kennen uns sehr gut, wie schwer das ist, Charakterveränderung. Es ist Menschen unmöglich und nur durch den Geist Gottes und das lebendige Wort Gottes und den Weg, auf dem wir mit Gott gehen, ist das möglich. Tag für Tag, immer ein Stück weiter mit Christus. Bis zu dem letzten Tag, wo wir tatsächlich in seiner Gegenwart sind und genau so sind, wie er ist. Das ist das Ziel, so wird er es tun. Es ist der Weg der Heiligung, teilzuhaben an seiner göttlichen Natur, wie er zu werden, ihn zu reflektieren, die Heiligung. Wie kommen wir nun auf diesem Weg, wie kommen wir dahin, diesem Weg der Heiligung, Teilhaber der göttlichen Natur zu wegen, dieser Weg der Gottseligkeit. Das wird uns jetzt von Vers 5 bis Vers 7 erklärt, Schritt für Schritt, durch Petrus. Und wir schauen uns das mal genauer an. Das ist dann der nächste Slide, genau. Wie passiert das? So wendet eben deshalb aber auch allen Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Haltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Was ist die Anweisung? Dass wir ein Leben in Heiligung leben. Es beginnt, wie ihr seht, mit Glauben. Alles beginnt mit Glauben. Und wo endet es? Wo endet dieses Eifern, dieser Fleiß, sich ganz nach Gott auszustrecken und wirklich all das zu erfassen, was er uns durch seine Verheißungen gegeben hat. Die Liebe. Nichts Neues, aber ganz klar, es hört auf bei einem Leben der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Die zwei wichtigsten Gebote, die uns Jesus sagt, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, Seele, Verstand und Kraft, unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wenn wir wirklich das völlig ausleben, was Gott uns gibt, dann stehen wir am Ende dort, teilzuhaben an der göttlichen Natur, indem wir Menschen der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten sind. So heißt es hier, wendet allen Fleiß an, bemüht euch darum, ringt darum, werdet nicht träge, sondern Reicht in eurem Glauben die Tugend dar? Was können wir unter Tugend verstehen? Ihr kennt verschiedene Tugenden: Fleiß, Verlässlichkeit, Wahrhaftigkeit, Gutmütigkeit, Hilfsbereitschaft, ein Leben mit den Werten, die unter Menschen sehr angesehen sind und die Gottes Charakter auch reflektieren. Und von der Tugend geht es zur Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist nicht eine Trance wie im Buddhismus, wo ich den Verstand abschalte und ganz viel fühle, um mit Gott eins zu werden. Genau so habe ich mir das früher immer ausgedacht. Ja? Im Buddhismus ist ja eine Sinnentleerung und der Versuch, mit einer göttlichen Kraft eins zu werden, die keinen Verstand hat, sondern nur ein Ist-Zustand ist. Das ist im christlichen Glauben überhaupt nicht. Jesus sagt, liebt ihn mit ganzem Herzen, Seele, Verstand und Kraft. Wenn wir Gott lieben, dann sind all diese menschlichen Fähigkeiten hundertprozentig voll im Einsatz. Und das heißt, Gott mit Hingabe zu lieben, ist immer eine Erfahrung, wo wir nicht den Intellekt ausstellen, sondern ganz anschalten und ihn erkennen und erfassen. Gott zu lieben mit ganzem Verstand. Und von der Erkenntnis geht es weiter zur Enthaltsamkeit. Wie kann man das definieren? Die Fähigkeit, seine Verlangen und Begierden kontrollieren zu können. Wir erinnern uns an die Frucht des Geistes, die Selbstkontrolle. Es ist sowohl eine Gabe, die uns Gott schenkt, als auch ein Gebot, dass wir uns beherrschen können durch die Gnade Gottes und nicht mitgehen mit den Begierden und den Dingen, die in der Welt ganz oben stehen. Und von der Enthaltsamkeit geht es zum Ausharren, das Nicht-Aufgeben, das Dranbleiben, das Nacheifern. Christus hält uns fest und nun wollen wir ihn festhalten und ihm nachgehen. Und das ist so schwer, wenn wir durch Zeiten der Anfechtung gehen, durch Wüsten, durch Zeiten, wo wir gar nichts fühlen. Und da ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass unser Glaube nicht an den Gefühlen hängt, sondern am Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Lok. Der Glaube ist der erste Waggon, der an der Lok dranhängt. Wir verlassen uns auf Gottes Wort, seine Verheißungen, Jesus Christus, egal was in der Welt passiert oder was wir fühlen oder nicht fühlen. Und der zweite Waggon sind die Gefühle, die danach kommen, die Gott uns schenkt, sehr wohl, die Frucht des Geistes. Aber unser Glauben hängt am Wort Gottes, nicht an dem, was wir vielleicht fühlen oder gar nicht fühlen. Aber es ist unheimlich, dran zu bleiben, auszuharren, auch durch Zeiten, wo wir versagen, wo wir genau das nicht ausleben, was wir wollen. Wir kennen das von Paulus, Römer 7. Dieser Kampf, es hört ja nie auf. Das Fleisch will immer genau das Gegenteil von dem, was Gott will, Gottes Geist in uns. Denkt nicht, dass je geistlicher ihr werdet, so einfacher wird der Kampf. Nein, der Kampf bleibt ständig und auch wir versagen. Und da bedeutet das Ausharren, wieder die Vergebung in Christus anzunehmen, wieder Buße zu tun, wieder zum Kreuz zu kommen, aufzustehen und ihm nachzufolgen, weil wir wissen, die Vergebung steht für ein für alle Mal. Gott liebt uns, mag kommen, was will. Nichts kann uns von der Liebe trennen. Und da bedeutet das Ausharren, nicht Selbstmitleid zu haben in falscher Weise, sondern sich ganz an Christus zu hängen, unseren Retter, und die Vergebung immer wieder neu anzunehmen. Und vom Ausharren geht es zur Gottseligkeit, dieses Leben, das eben nicht gottlos ist. Auch als Christen können wir manchmal so leben, als wenn Gott gar nicht da ist, sondern wir sollen leben als solche, die mit Gott fortan jeden Schritt unseres Lebens tun. Und von der Gottseligkeit geht es zur Bruderliebe, Phileo. Man kann ja vielleicht den Gedanken haben, ja, bei christlicher Liebe, da geht es nicht um Gefühle, ja, da geht es darum, dass wir opferbereit sind. Leider nicht Phileo. Wie kann man das beschreiben? Sie ist warmherzig, sie ist eine Liebe zwischen Freunden, zum Beispiel zwischen Jonathan und David, eine brüderliche Liebe, die warmherzig, freundlich, gütig und barmherzig ist. Also Christsein mit der Agape-Liebe, die aufopfern ist, geht auch nicht ohne Phileo, das Nettsein, das Gütigsein, das Barmherzigkeitsein, dieses Warmherzige, das die Liebe ausmacht, das ist hier angesprochen, die Bruderliebe. Und von der Bruderliebe geht es zur Liebe, zur Agape-Liebe, die uns wie kein anderer gezeigt hat, Jesus Christus am Kreuz, der für uns gestorben ist und alles aufgegeben hat, damit wir leben können. Und diese Liebe soll nun in unserem Leben immer mehr zum Tragen kommen. Aber wir wissen, dass das nicht geht von alleine. Wir können nicht das weitergeben, was wir nicht selbst erfahren oder erfahren haben. Und so ist das erste Gebot immer die Voraussetzung fürs zweite Gebot. Wir können nicht den Nächsten lieben, ohne dass wir Gott lieben. Oder wie es Johannes an einer anderen Stelle heißt, wir können nicht so sagen, als wenn wir Gott lieben und dann unseren Nächsten hassen. Das geht nicht. Die beiden gehören zusammen, aber an erster Stelle steht Gott. Und so brauchen wir die tägliche, intensive Gemeinschaft mit dem Herrn im Wort Gottes, im Gebet, im Austausch. Diese Kultivierung einer Beziehung, die wir ja gar nicht so kennen. Wir werden ohne Gottes Beziehung geboren und das Hineinwachsen in diese Beziehung ist so, als wie ein Baby, das zum Laufen lernt. Es ist neu, es ist nicht natürlich. Es ist etwas, wo wir allen Fleiß darauf anwenden müssen, in dieser Gottesbeziehung zu leben, für die wir aber bestimmt sind und aus dieser dann die Agape-Liebe schöpfen können. Was kann man zu dieser Liste sagen? Es gibt keine Superlative zur Liebe, zur Agape-Liebe. Und Teilhabe seiner göttlichen Natur zu sein, bedeutet, bestimmt zu sein durch die Liebe Gottes. Mehr geht nicht. Und das ist die Freude und die Zuversicht und das Ringen, um das es hier geht. Wie können wir das umsetzen in unserem Leben? Wir können zum Beispiel diese Liste, die wir gerade gelesen haben, noch vorher nehmen als Gebetsliste, zu sagen, Mensch, wo ist denn Dinge in meinem Leben, die Gott verändern möchte, wo ich Veränderung brauche, wo ich Ermutigung brauche, da möchte ich dran arbeiten. Ich würde euch vorschlagen, sucht euch Partner im Glauben, mit denen ihr beten könnt, mit denen ihr ringen könnt, mit denen ihr offen sein könnt, eure Schuld auch bekennen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu stärken, denn alleine ist das unheimlich schwer. Wir brauchen die große Gemeinschaft, wir brauchen unsere Kleingruppen und wir brauchen vertraute Menschen, denen man auch alles sagen kann, um miteinander auf diesem Weg mit Jesus zu gehen. Was ist, wenn wir diese Dinge ausüben? Was passiert dann? Wir erfahren, dass Gott uns tatsächlich schon alles gegeben hat zum Leben und zur Gottseligkeit, ist schon passiert. Wir werden Teilhaber der göttlichen Natur mit all dem, was es ausmacht. Und unser Leben wird gekennzeichnet sein durch Liebe. Und zum Schluss unseres Textes gibt uns nun Petrus noch 4 weitere Motivationen, dass wir wirklich allen Fleiß aufwenden, in diesem Weg der Gottseligkeit für den Rest des Lebens zu leben. Motivation 1. Das ist Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtler hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Was ist die erste Motivation? Wenn wir diese Dinge tun und sie zunehmen, sie wachsen, nicht gleich bleiben, nicht weniger werden, sondern in unserem Ringen sie langsam immer mehr wachsen, dann werden wir weder träge noch fruchtleer sein. Ist es möglich, ein christliches Leben zu leben, das träge und fruchtleer ist? Es ist möglich. Man kann so leben. Aber Paulus will, dass wir nach diesen Dingen ringen, damit wir nicht träge und fruchtleer sind und Gott verherrlichen als seine Jünger. Darum sollten wir beten, um Buße, um Hingabe, um Aufwachen, um Erweckung in unserem persönlichen Leben und für uns als Gemeinschaft, damit dieses Brennen für Christus und diese Hingabe auf dem Weg der Gottseligkeit uns als Gemeinde ausmacht. Erste Motivation, wir wollen aktiv und fruchtbar sein und das sind wir, wenn wir diese Dinge ausüben. Zweite Motivation, Vers 9, denn bei welchem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. In anderen Worten, wer das nicht tut, dem fehlt der geistliche Durchblick. Der hat es nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Der ist blind, kurzsichtig und hat vergessen, warum Gott uns eigentlich unsere Schuld vergeben hat. Warum? Damit wir ihm ähnlich werden. Dritte Motivation. Hier geht es um eine Rückschau. Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals strauchen. Petrus führt uns dazu, zurückzuschauen und dass wir uns daran erinnern, Mensch, bevor die Welt erschaffen wurde, hat Gott uns schon gesehen, hat er dich gesehen und mich gesehen. Er hat uns schon erwählt, er hatte schon einen Sinn und Zweck für unser Leben, bevor überhaupt die Welt erschaffen wurde. Und dieser Sinn und Zweck war, dass wir in dieser Berufung leben. Dass wir in diesem Weg der Gottseligkeit leben. Wenn ihr euch fragt, Mensch, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Ist schon klar, bevor die Welt erschaffen wurde. Und egal, was dafür andere Entscheidungen, und es gibt viele Entscheidungen in unserem Leben, die getan werden müssen, die wichtigste ist schon gefällt, dass wir auf diesem Weg mit Jesus Christus leben. Und daran sollen wir uns erinnern, das ist der Grund unserer Errettung. Und als letzte Motivation wirft Petrus einen Blick nach vorne und sagt in Vers 11, denn so wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wo geht es hin mit uns? Wir wissen es, in Jesus geht's nach oben, zu ihm, in die Gegenwart Jesu Christi. Jetzt kennen wir ihn durch den Geist Gottes, aber wir können ihn nicht sehen. Es ist frustrierend. Aber eines Tages werden wir ihn sehen und so sein, völlig so sein, wie er ist. Es geht zu ihm in das ewige Reich. Und wenn wir in diesem Weg der Gottseligkeit leben, was ist dann? Dann wird uns reichlich dargereicht werden, der Eingang. Wir kommen nicht mit leeren Händen, wir kommen mit Freude, gut vorbereitet, erfüllt mit ihm und ihm immer ähnlicher werden. Und das wünschen wir uns alle. Ja, ich möchte abschließen mit einer Ermutigung an euch, diese Dinge sich wieder in Erinnerung zu rufen. Das tut Petrus hier. Wir leben in einer Zeit voller Umbrüche, voller Anfechtungen und Schwierigkeiten. Je älter wir werden, desto gebrechlicher werden wir. Und auch da haben wir immer mehr Anfechtungen, auch in unserem Leben. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die uns ablenken können. Wir haben Familien, Kinder, um die wir uns kümmern sollen als Christen. Wir haben Eltern und Großeltern. Die täglichen Beschäftigungen, unser Leben ist voll. Und Petrus schreibt diesen Brief an uns, damit wir uns daran erinnern können. Jetzt, wo er nicht mehr da ist, wir werden ihn eines Tages wiedersehen, auch ihn, dass wir nach diesen Dingen uns ausstrecken, allen Fleiß ausüben, damit wir Teilhaber werden an der göttlichen Natur, so werden wie Christus. Ich hoffe, das ist eine Ermutigung für euch. Und jetzt ist die Frage, wie können wir es persönlich umsetzen? Wieder die Ermutigung an euch, Mensch, sucht euch Partner, mit denen ihr euch austauschen könnt, mit denen ihr beten könnt, mit denen ihr ringen könnt, damit ihr auf diesem Weg bleibt. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Worte von Petrus. Uns ist tatsächlich alles schon gegeben in dir. Alles, was wir brauchen zur Gottseligkeit und alles, was wir brauchen zum Leben. Unsere Errettung ist ein unglaubliches Geschenk. Und wir freuen uns, Herr Jesus, dass wir eine direkte Beziehung mit dem Heiligen Vater haben und mit dir näher geht's nicht durch den Geist Gottes. Und so glauben wir das, wir vertrauen dir das, ob wir es fühlen oder nicht, weil uns das Wort Gottes das verheißt. Und wir bitten dich nun, dass wir das erleben dürfen, tagtäglich in deiner Gnade. Zeige uns, jedem Einzelnen von uns, wo Dinge sind in unserem Leben, die bereinigt werden müssen, wo wir vielleicht träge werden oder fruchtleer, frustriert, wo wir von dem Weg abgekommen sind, wo wir einen neuen Durchblick haben müssen. Und motiviere uns, dass wir wieder zurückkehren auf diesem Weg der Hingabe und der Gottseligkeit. Herr, wir danken dir, dass der Geist Gottes lebendig ist und wirkt und er spricht zu uns durch dein Wort. Und wir bitten dich, dass wir Menschen des Wortes Gottes sind, die in deinem Wort bleiben und dich erfassen und lieben mit unserem Verstand, voller Erkenntnis, um das dann ausleben zu können, was du uns sagst. In Jesu Namen. Amen.